6 aus dem Glas, der Musikpodcast mit Johannes Fries und Markus Klemmt. Herzlich willkommen!
Hier die Ergebnisse der letzten Ziehung. Markus zog Protest the Hero, Volition, Ignite, A Place Called Home und Boys Sets Fire, Self-Titled. Ich zog Iggy Pop and the Stooges, Raw Power, Led Zeppelin, 4 und Greenleaf, Trails and Passes. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Sehr schön, dass ihr wieder den Abspielbutton in eurer bevorzugten Podcast-Konsum-App gedrückt habt. Mein Name ist Johannes.
Ich bin Markus. Hi.
Ja, herzlich willkommen. Sorry, dass die Folge sich wie immer ein bisschen verspätet hat. Ich hoffe, das wird kein Muster, aber ich hatte wirklich gute Gründe. Ich hatte eine akute Blinddarmentzündung. Ich war im Krankenhaus und danach war ich in Disneyland. Super Kombi.
Gab es ja da Freikarten im Krankenhaus? Ja,
genau. Zu jeder Blinddarmentzündung gibt es 2 Tage im Magic Kingdom. Ich hatte einfach tatsächlich diesen Disneyland-Urlaub mit meiner Mama, hatte ich halt schon vor Monaten gebucht. Mhm. Und also ich hätte halt einfach das ganze Geld halt, es wäre halt weg gewesen, weil ich war halt genau wirklich so die paar Tage drüber, dass eine volle Erstattung möglich gewesen wäre. Und ich habe halt die Ärzte gefragt. Also ich hatte keinen, das muss man vielleicht dazu sagen, ich hatte keinen Blinddarm-Durchbruch, sondern halt wirklich einfach, ich bin mit krassen Blinddarmschmerzen halt ins Krankenhaus, also mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Und die haben hier Ultraschall gemacht und dann CT und haben halt gesagt, so ja, das ist eine Appendizitis, kompletter Standard, ja, und dann wurde ich halt mit so einem neuen minimalinvasiven Verfahren, nannte sich das, operiert. Und ich war im Prinzip nach 3 Tagen wieder aus dem Krankenhaus raus. Bin dann halt mit, ich habe den Arzt auch gefragt, so, hey, kann ich auf die Achterbahn und so? Der so, ja, ist alles gut. Die Nähte sind so klein, das klappt alles. Und er hatte recht.
Doppelt genäht, hält besser.
Ja, also ich habe trotzdem die ganz krassen Sachen ausgelassen, natürlich, weil ich da keinen Bock drauf hatte, dass ich dann doch irgendwie in Frankreich ins Krankenhaus muss und rausfinden muss, was Blinddarmentzündung auf Französisch heißt. Explosion du Colon Invisible
Appendix Explosion. Keine Ahnung.
Baguette im Arsch. zu viel.
Jetzt wird aber Franco, was auch immer, nicht viel, das im Gegenteil.
Frankophob, keine Ahnung. Das muss man ja auch mal sagen. Also Disneyland ist wirklich, ich war da jetzt schon mehrfach, Disneyland Paris, das ist einer der friedfertigsten Orte, die du finden kannst, weil natürlich aufgrund dieses Sprachenwirrwarrs, weil da klar, der größte Teil der Besucher sind Franzosen oder sprechen Französisch, aber du hast da auch Spanier, Italiener, Deutsche, Belgier, Holländer, so weiter, alles. Und Englisch natürlich auch, aus Großbritannien kommen auch viele und dadurch sind halt alle Leute immer sehr bedacht, sich gegenseitig nicht auf die Füße zu treten, und das ist halt echt super, also das muss man mal sagen, also da ist Phantasialand deutlich stressiger und anstrengender, finde ich, was die Menschen angeht. Und das es hat wirklich gar nichts mit Deutsch, Französisch, Spanisch, irgendwas zu tun, sondern einfach, wenn, ich glaube, die meisten Menschen, wenn kein Alkohol oder Drogen im Spiel sind halt doch sehr friedfertig und aus diesem, ich kann mich jetzt gar nicht so richtig mit dem unterhalten, mit meinem Gegenüber, so die Gefahr, dass ich irgendwas Schlimmes sage, ist irgendwie groß und deswegen ist man halt sehr zurückhaltend. Das ist cool.
Ja. Also, aber Drogen und Alkohol im Disneyland, glaube ich, gibt es sowieso nicht, oder? Oder so ein Kinderpunsch?
Also Drogen natürlich nicht. Frankreich ist auch krass streng. Also alles außer, ich wollte vorher nachgucken, wie ist denn jetzt Cannabis eigentlich in Frankreich, seit es bei uns ja relativ entspannt ist. Nee, ist komplett illegal. Und aber ist ganz lustig, Disneyland Paris war im Prinzip das erste Disneyland, in dem es in allen Restaurants Alkohol gibt. Oh. Ja, weil Disney ist eigentlich so ziemlich antialkoholisch.
Champagner, ja.
Keine Ahnung, nee, Wein.
Also Wein natürlich,
ja. Ja, und es gibt irgendwie in Disneyland in Kalifornien gibt es irgendwie so ein einziges Restaurant oder eine Bar, wo Alkohol ausgeschenkt wird, aber das ist auch mega versteckt und so. Und in dem zweiten Disneyland, in dem dritten Disneyland, das dann außerhalb der USA gebaut wurde, in Tokio, gibt es auch keinen Alkohol. Und so wollten die das natürlich in Paris halt auch aufziehen, aber dann haben die halt gesagt, so, ey Leute, den Franzosen zum Mittagessen ihren Wein wegnehmen, das wird nicht funktionieren.
Aus Tetrapacks, ja.
Der hat gesagt, es wird nicht funktionieren. Die Leute werden das boykottieren. So, und genau so war's. Also Disneyland halt typisch amerikanisch, haben die halt erstmal, also Disney hat ja gesagt, so, nö, es gibt keinen Alkohol in Disneyland, das ist so Punkt. Und die Franzosen haben es halt tatsächlich dann irgendwie durchgedrückt, hier zu einem guten Mittag und Abendessen wahrscheinlich auch gehört Wein. Und wenn wir keinen Wein kriegen, dann kommen wir nicht essen. Und dann hat Disneyland gesagt, naja gut, dann gibt's halt Wein. Okay.
Ja.
Wie geht's dir?
Mir geht's gut. Ich war auf einem Konzert. Einmal bei Future Islands. Es gab noch eine Spezialfolge jetzt nochmal. Ich hatte mit etwas Mauer-Tonqualität aus meinem Auto auf dem Meckes-Parkplatz das ganze Konzert mal zusammengefasst. War alleine auf dem Konzert und das Ganze war in Köln im Karlsberg Victoria. War eine schicke Sache, muss ich sagen. Also rundum zufrieden. Ausnahme Rampensau auf jeden Fall am Start und gute Mucke einfach.
Ja. Hat mir auch sehr gut gefallen, dein Konzertbericht. Ich habe es ja geschnitten und hört euch die Folge gerne an, wenn ihr es noch nicht getan habt. Ist auch ganz normal im Podcast-Feed zu finden. Aber eine Frage hatte ich noch. Wer war denn Vorgruppe und waren die auch gut?
Tatsächlich war ich ein bisschen später dran. Hab die leider nicht miterlebt, nur so aus dem Off. Das Ende gehört.
Ah.
Das war June. Und June ist eine Solokünstlerin. Ich schlag mich tot, irgendwo aus welchem Land die kommt, aber die, ich glaube Kanada, egal, weiß ich nicht genau, aber auf jeden Fall, die ist in dem witzigen Label Italians Do It Better.
Ja, kenne ich sogar.
Ja, genau. Und macht halt so ein bisschen Elektromucke, so ein bisschen Synthesizer-Mucke und so, ganz, ganz nett. Aber das Komische fand ich, dass das am Merch-Stand war keine einzige Platte von der irgendwie zu sehen.
Ja, oder ausverkauft vielleicht.
Oder sogar ausverkauft, ja, das mag sein, aber aber das wiederum Coole war, für einen Song kamen die dann auf die Bühne nochmal, also ja. Hat dann zusammen mit dem Sänger performt, die sind wohl gut befreundet und dann
cool.
War das so eine Mann-Frau-Kombi, es kommt immer ganz gut.
Das Wort, war das überraschend. Du suchst das Duett.
Ein Mann-Frau-Duett, dankeschön. Ich hatte gerade einen Aussetzer. Richtig, ja, genau. War cool.
Schöne Sache. Cool. Ja, was wollte ich noch sagen, bevor ich habe? Also es geht gleich mit der Folge los, Leute, aber noch ein bisschen Hausmeisterei. Ich wollte darauf hinweisen, Hausmeisterei. Irgendein anderer Podcast, die sagen das auch immer, wenn sie halt so bevor praktisch so organisatorisch, die sagen immer, ja, wir sind jetzt fertig mit der Hausmeisterei. Und ich finde, das war eigentlich ein gutes Wort dafür.
Bist du im Duden, ja. Ja, definitiv.
Also, noch ein letztes Stück Hausmeisterei. Wo waren das? Welcher Podcast? Ich glaube, methodisch inkorrekte Quellen nennen und so weiter. Egal. Mhm. Am Samstag, den 8.6.24, spiele ich im Ateliertheater Club auf der Rohnstraße in Köln solo. Wird so, ich denke mal, mit Pause, also so eine gute Stunde, knappe Stunde. Würde mich sehr freuen, wenn ihr kommt. Hab sehr viel neues Material, was auf 7-Minuten-Sets bei offenen Bühnen nicht so gut funktioniert. Und würde mich freuen, wenn ihr kommt. Erzählt auch euren Freunden. Eintritt ist frei. Geht ein Hut rum. Ich freue mich über jede Spende, aber der schönste Lohn ist euer Lachen.
Oh, das hast du schon gesagt. Das hast du wirklich fantastisch gesagt.
Und genau. Ja, wie gesagt, nochmal am 8.6.24 ist ein Samstag in Köln im Atelier Theater Club auf der Rohnstraße. Alle Infos dazu findet ihr auf johannesfries.com. Ja. sechsausdemglas.de, da haben wir eine Deutschland-Domain, die gibt's auch, sechsausdemglas.de. Da könnt ihr uns auch Feedback zu allen Folgen hinterher werfen, wenn ihr wollt.
Ja.
Werfen, okay. Ja.
Gut. So, so. Die Tomaten oder Schwämme oder Rosen. Am besten Rosen.
Am besten Rosen, ja.
Ja.
Aber bitte, nicht mit den Dornen voran.
Das stimmt.
Ja, ich habe nachgeguckt, das letzte Mal hast du ja mit diesem gottlosen Album der Wohlstandskinder angefangen.
Richtig.
Ja. Möchtest du raten, was ich auf der 3 habe?
Ja, also ich bin mir, also Iggy Pop ist ein bisschen anstrengend, aber es ist schon ein geiler Klassiker. Ich würde allerdings sagen, Greenleaf ist halt so der Underdog. Ich würde es auf Greenleaf münzen.
Nein. Also vorab, ich hatte sowohl mit der Bewertung aller Alben als auch mit dem Ranking durchaus Probleme.
Okay.
Also ich hatte wirklich da echt Schwierigkeiten, da einerseits Worte zu finden, aber auch das irgendwie so ein bisschen fair zu bewerten. So, aber hey, am Ende sage ich dann immer, ey, das ist alles subjektiv. Und vielleicht haben wir dann ja auch den Folgentitel Es kommt zu erneuter Majestätsbeleidigung. Willst du jetzt raten, was ich auf der 3 habe?
Ja, dann ist es mit Sicherheit Iggy Pop.
Led Zeppelin.
Okay, aber ich bin gespannt und ich werde mir in dieser Folge auch keine Freunde machen, ganz ehrlich.
Okay, also ich habe, nachdem ich die Alben, die du im Glas hattest, auch nochmal, vor allem eins davon, nochmal wirklich, wirklich viel durchgehört und ich muss sagen, das ist eins der, in seinem Genre, eins der besten Alben ever. Also ich war wirklich...
aus diesen 3 jetzt, oder was?
Aus diesen 3, die du hast, ja. Die du gezogen hast. Also da war ich wirklich, da habe ich gedacht, okay.
Wow. Also noch eine Sache wollte ich kurz sagen für alle Zuhörer, die vielleicht neu dazu gekommen sind oder vielleicht auch jetzt mit ihrer Kinnlade unten hängen. zur Ehrenrettung, ich sage jetzt schon mal zur Ehrenrettung, ich habe die Rezension noch gar nicht gehört. Ich persönlich bin euch auch ein Freund von Ehrlichkeit.
Also ja,
Ich finde,
immer.
Ja. Also wenn man sagt, dass man mag das einfach nicht, dann mag man das nicht. Und egal, ob das jetzt irgendwie sich 4 Millionenfach oder 400 Millionenfach verkauft hat, es kann auch einem wirklich absolut missfallen. Insofern, go for it.
Okay, erstmal kommen wir natürlich zum Musikhistorienteil und da bleibt das Ganze natürlich sehr sachlich. Also, Led Zeppelin wurde 1968 in London gegründet und setzte sich aus Robert Plant am Gesang, Jimmy Page an der Gitarre, John Paul Jones am Bass und am Keyboard und John Bonham am Schlagzeug zusammen. Die Band gilt als eine der einflussreichsten Gruppen der Rockgeschichte. Ihr Sound war eine innovative Mischung aus Blues, Hard Rock und Folk. Ihr Debütalbum Led Zeppelin wurde 1969 veröffentlicht und markierte den Beginn ihrer steilen Karriere. Mit Alben wie Led Zeppelin 2, Led Zeppelin 3 und besonders Led Zeppelin 4, das den legendären Song Stairway to Heaven enthält, festigten sie ihren Ruf. Die Band war bekannt für ihre spektakulären Live-Auftritte und ausgedehnten Tourneen. Ihr Stil prägte die Entwicklung des Hard Rock und Heavy Metal maßgeblich. Trotz ihrer Erfolge war die Band von persönlichen Problemen und Spannungen geplagt. Der tragische Tod von John Bonham 1980 führte zur Auflösung der Band. Dennoch hinterließen Led Zeppelin ein bleibendes Erbe und werden bis heute als Pioniere der Rockmusik gefeiert. Ihre Musik inspiriert weiterhin Generationen von Musikern und Fans weltweit. Ja. Zum Album. Ja, das Album heißt Led Zeppelin 4, sagten wir schon. Es ist erschienen am 8. November 1971. Es dauert 42 Minuten und 34 Sekunden. Es ist erschienen auf Atlantic Records. Aufgenommen wurde das in Hedley Grange, Hampshire und in Island Studios in London zwischen Dezember 1970 und Februar 1971. Das Teil hat sich über 37 Millionen Mal weltweit verkauft. Das ist ziemlicher Wahnsinn. Also es ist komplett irre, vor allem, also klar, bis heute, das ist auch ein langer Zeitraum, aber 37 Millionen ist schon krass. 23-fach Platin in den USA damit. Noch ein Hinweis vielleicht, dass das Album hat weder Bandnamen noch Titel auf dem Cover, sondern es ist halt einfach so ein Gemälde. Das könnt ihr jetzt auch in den im Kapitelbild sehen, wenn ihr nachschaut. Ist tatsächlich das Gemälde ist ganz hübsch, dieser weiße abgeblätterte Wand drumherum, ja, keine Ahnung. So, jetzt zu meiner Review. Und hold your horses, ne, ist alles subjektiv und so weiter. Folgende Review mögen einige Hörer als massive Majestätsbeleidigung auffassen. Aber ich kann einfach nicht anders. Led Zeppelin sind einfach nicht so gut, wie ich es nach ihrem Ruf erwartet habe. 4 wird als Meisterwerk des Rock gepriesen, aber für mich bleibt es hinter den Erwartungen zurück. Das Album ist auf keinen Fall schlecht, das möchte ich betonen. Die Produktion ist sauber, die Instrumentalisten sind zweifellos talentiert und es gibt Momente, die durchaus hörenswert sind. Doch der Platz im Rock-Pantheon, den dieses Album innehat, scheint mir übertrieben. Der bekannteste Song der Band, Stairway to Heaven, braucht fast 6 Minuten, um überhaupt anzufangen. Sicher, es gibt da diesen schönen Akustik-Gitarren-Part am Anfang, aber das Intro zieht sich einfach wie Kaugummi. Nach etwa 6 Minuten kommt der Song endlich in Fahrt, ist dann für eine Minute ganz okay, eine weitere Minute sogar recht gut und dann ist es auch schon vorbei. Echt? Dafür gab es einen Pokal? Der direkt darauf folgende Song Misty Mountain Hop versöhnt mich etwas. Der treibende Rhythmus und der eingängige Refrain sind gelungene Elemente, die mich tatsächlich mitreißen. Generell wird das Album in der zweiten Hälfte etwas besser. Going to California hat diesen melancholischen Folk-Charme und When the Levee Breaks beeindruckt mit seinem dröhnenden Schlagzeug der düsteren Atmosphäre und kommt dementsprechend auf die Liste. Doch selbst diese stärkeren Momente können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das ganze Album insgesamt sehr wirr zusammengeklaubt und unkoordiniert vermengt wirkt. Der Einfluss von Blues, Folk und Rock ist unübersehbar, aber anstatt diese Einflüsse zu einem kohärenten Ganzen zu verschmelzen, scheint die Band einfach alles zusammengeworfen zu haben. Vielleicht liegt es einfach daran, dass ich zu viel erwartet habe. Led Zeppelin haben ohne Zweifel ihre Fans und ihren Platz in der Rockgeschichte, aber für mich bleibt 4 hinter seinem Mythos zurück. Die Höhenflüge des Albums sind rar und die Längen zu zahlreich. So bleibt das Album für mich ein überbewertetes Werk, dem ich nur wenig abgewinnen kann.
Okay. Fand ich jetzt gar nicht so schlimm, die Rezension. Also ich finde, dass das Album ist jetzt auch nicht in meinen Top 100 oder wenn man so will, die Top, würde es auch nicht die Krone der Schöpfung bilden, weil ich jetzt auch kein riesen Led Zepp-Fan bin. Was ich teilen kann, ist auf jeden Fall die Einschätzung, dass es kein kohärentes Werk ist. Finde ich auch. So. Kann ich auch so unterschreiben. Aber da sind schon so echt starke Dinger drin. Ich persönlich, also gut, wenn man Stairway to Heaven als zu lang empfindet, boah. Aber das ist halt auch Geschmack, ja klar. Aber ich persönlich finde halt Rock'n'Roll zum Beispiel.
Boah, ey, das ist geil.
Ich liebe
den. Ich finde das abartig redundant und einfach nur bei Chuck Berry geklaut.
Ja. Ja, aber es hat da schon seinen eigenen Spin, also.
Boah, nee, also das ist tatsächlich, also Rock'n'Roll ist tatsächlich mein absolutes Lowlight der Platte.
Oh, okay.
Ja, ja. Also, nee, also ich finde, der Opener ist das, was ist der, Black Dog. Black Dog, da hab ich halt so, ja, okay, ja, es hat Robert Plant, wie er singt, so singt er halt. Und ja. Da habe ich gedacht, ja, okay, abwarten. Und dann kommt ja dieses Rock'n'Roll. Ja, ey, wirklich, also ich habe wirklich gedacht, das ist, boah, nee. Also ich meine, der Name ist Programm. Der Name, es ist genau das, was es ist. Es ist ein Rock'n'Roll. Ja. Aber so gesehen,
ja, ja, ja.
Halt 20 Jahre zu spät. Also das ist ja, also diese Art von Rock'n'Roll und nach vorne und schnell und auch in dem Rhythmus, das haben doch die ganzen schwarzen Amerikaner in den 60ern alles ja, besser gemacht.
Er findet sich neu, stimme ich dir zu. Ich mag den Song einfach. Punkt.
Das ja, ist, ja, sei dir unbenommen, natürlich.
Ist auch nicht besser als ein Chuck Berry, sicher nicht.
Ja.
Oder Bo Diddley oder wie sie alle heißen.
Bo Diddley ist richtig. Und wie ist der Typ mit der Brille? Buddy Holly oder ja, hier Great Balls of Fire.
Wie, Great Balls ja, of Fire. Ach Mensch.
Jerry Lee Lewis?
Jerry Lee Lewis, natürlich. Jerry Lee Lewis, ja, ja,
genau. Genau, und ja. Ja, also wie gesagt, also ich, was mich halt erstaunt hat, und ich konnte das jetzt nicht so nachprüfen, aber ich habe so für mich den Verdacht, weil ich kenne ja noch andere Songs von Led Zeppelin, und Immigrant Song finde ich zum Beispiel extrem gut. Whole Lotta Love ist auch sehr gut. Ja. Kashmir ist, glaube ich, auch Led Zeppelin, oder?
Ja, das ist Kashmir, das ist auch Led Zeppelin, richtig.
Und es würde mich nicht wundern, wenn diese drei Songs alle auf drei unterschiedlichen Alben sind. Und dann,
ich glaube ja.
Und wie gesagt, ich weiß es nicht, ich habe keine Zeit gehabt, das nachzuprüfen. Aber das wäre dann halt für mich so, es gibt halt so Bands, ne, die haben halt einen geilen Song pro Album. Und der Rest ist halt okay oder halt Filler. Und also ja, das ergibt dann, das ergibt.
Ist auch mega, also nicht den Film, sondern der Song.
Ja.
Es gibt schon sehr, sehr viele gute Songs. Aber egal. Komm, komm, komm.
Das ist so, wenn man dann halt eine Best-of von der Band hört, dann denkt man, boah, wie geil ist die denn?
Ja, aber das ist richtig. Ich habe auch eine zu Hause rumfliegen.
Ja, genau. Ja. Naja. Weil zum Beispiel, kurze Abschweifung noch, dann können wir gerne weitermachen. Jimi Hendrix ist auch so ein Ding. Also es gibt diese Best-of, diese Jimi Hendrix Experience. Und die heißt dann Experience Hendrix. Die ist halt überragend gut. Aber die ist halt auch irgendwie aus 5 oder 6 Alben zusammengemischt. Und auf diesen anderen 5, da ist halt so viel Kropp-Zeug drauf. Also, Jimi Hendrix hat überragende Songs geschrieben. Er hat auch echt viel, ja, okay. Und ja. Ist halt das gleiche Phänomen. Ja.
Ja, gut, so viel Material gibt's von Hendrix gar nicht, aber doch überraschend viel.
Ja, überraschend viel. Also dafür, dass er so früh gestorben ist, ist doch überraschend genau. Viel. Ja. Okay. Ja,
gut. Gehen wir mal weiter. Ja,
warte, lass mich raten.
Schnall dich auch mal an, aber ist okay. Rate erstmal.
Also, ich kann mir vorstellen, dass du Protest the Hero so richtig, richtig hasst, weil dir die Stimme nicht gefällt, weil der Gesang zu falsettartig, zu theatralisch ist und alles, das kann ich mir vorstellen.
Nein, aber ja. Also, es liegt nicht an der Stimme. Aber Protest the Hero ist schon mal richtig. Protest the Hero, Volition aus dem Jahr 2013. Protest the Hero ist eine kanadische Progressive Metal Band aus Whitby, Ontario. Ursprünglich als Happy-Go-Lucky bekannt, änderten sie ihren Namen in Protest the Hero und veröffentlichten 2002 ihre Debüt-EP Search for the Truth. Im Jahr 2005 brachten sie ihr erstes Album Kezia, so würde ich das mal aussprechen.
Kezia.
Auf dem kanadischen Indie-Label Underground Operations heraus. Am 4. April 2006 unterzeichneten sie einen Vertrag mit Vagrant Records für die amerikanische Veröffentlichung von Kezia. Ihr zweites Album Fortress wurde am 29. Januar 2008 von Underground Operations in Kanada und weltweit von Vagrant Records veröffentlicht. Die Band veröffentlichte ihr drittes Album Skrillius am 22. März 2011. Frustriert von Plattenfirmen, deswegen habe ich das auch alles nach drin gelassen, kündigte die Band im Januar 2013 an, ihr viertes Album über Crowdfunding zu finanzieren. Die Indiegogo-Kampagne war ein großer Erfolg und das unabhängige veröffentlichte Volition, was ich jetzt hören musste, erschien am 29. Oktober 2013. Im Oktober 2015 kündigte die Band an, dass ihre nächste Veröffentlichung in Form einer EP mit dem Titel Pacific Myth über den Abonnementdienst Bandcamp erfolgen würde. Das fünfte Studioalbum der Band Palimpsest wurde nach Verzögerungen aufgrund von Problemen mit der Stimme des Sängers Roddy Walker im Juni 2020 veröffentlicht. Die Band hat eine lange Geschichte und ist für ihren progressiven Sound und ihre technisch anspruchsvolle Musik bekannt. Ihre Alben sind eine Mischung aus Metalcore, Mathcore, also Math wie Mathematik,
Mathe.
Und Progressive Metal. Jetzt zu meiner Kritik. Es gibt bekanntlich verschiedene Arten, ein Album zu hören. Man kann Ja, man muss sogar Bands wie Talking Heads oder Radiohead aktiv hören. Während Acts wie Norah Jones oder Lana Del Rey einen einfach durch passives Zuhören in den Schlaf begleiten. Und dann gibt es noch Bands wie Protest the Hero. Bands, die spezielle Kopfhörer benötigen, um diese zu hören. Am besten mit Reißzwecken am Polster. Nägel wären zu heftig für die Insassen von Guantanamo, denn für diese ist ein Album wie Volition einfach perfekt gemacht. Dauerschleife als weiße Folter. So ging es mir zumindest. Aber was macht dieses Album zum Torture-Porn? Nun, der Sänger geht klar. Der macht sein Ding gut. Überhaupt spielt die Band auf einem brachial technisch hohen Niveau. Mathcore ist hier eine Untertreibung. Die haben bestimmt einen Texas Instruments in ihrer dreiarmigen Klampfe eingebaut. Damit wird jedes Hirn gesprengt und jeder Schädel in nur einer knappen Stunde sonisch maximal invasiv aufgesägt. Spaß macht das zu keinem Zeitpunkt, denn das ist Musik für Leute, die Dream Theater und Dragon Force zu langweilig finden. Purer Masochismus.
Nein.
Aber dieser enervierende Gitarreneffekt, von dem ich nun dauernd rede, der ist das gesamte Album, das gesamte Album überzieht, ja, den habe ich tatsächlich schon mal gehört. Und ich meine sogar zu wissen, wo. Bei Mastodon, The Last Baron. Dort wurde diese Hirnschwurbelei allerdings gefühlte 30 Sekunden genutzt, die aber richtig Würze abgaben. Das schmeckte nach neuem Klangterritorium und ja, hat mir damals auch das Hirn gesprengt, aber auch auf positive Weise. Hier bei Volition wird es bis zum Erbrechen benutzt und die Suppe schmeckt nur noch nach Muskatnuss. Wie kann ich diesen Klang beschreiben? Es ist, als ob sich die Gitarrenmelodie selbst in Frage stellt. Ich musste irgendwie immer an eine Filmszene aus Monty Pythons Der Sinn des Lebens denken. Wo ist der Fisch? Der Fisch? Der Fisch? Wo ist der Fisch? So klingt dieser Effekt. Vielleicht hat mich dieses Album aber auch schon gaga gemacht. Die armen Menschen in Guantanamo. Also.
Alter.
Als Song kommt Without Prejudice drauf.
Also einfach gewürfelt.
Ich habe einfach mal, weil ich auch ohne Prejudice das Album gehört habe, habe ich einfach auch
Without Prejudice. Ich finde den Opener am stärksten.
Ja, ich habe es jetzt echt auch nur einmal gehört.
Einmal war genug. Okay. Kurz Korrektur. Man spricht es Mathcore.
Also Mathcore, ja.
So das gibt's in, das Mathematics. Gibt's in, ja. So, ja.
Ja,
ja. Aber gut, für so wie du es empfunden hast, war es eher Mathcore.
schon. Weil ich habe Math nie probiert, aber, außer dass ich Breaking Bad geguckt habe, das ist nicht adäquat. Aber ich muss auch kurz noch ergänzen. Also, die machen ihr Ding technisch wirklich gut. Also die sind technisch
überragend.
Ja.
Im Stil verheerend.
Aber es ist halt maximal nervig, also anstrengend. Ich fand es mega anstrengend. Ich fand das jetzt nicht.
Ich kann es ein bisschen nachvollziehen.
Gemütlich,
weil,
in irgendeiner Weise das Ding zu hören.
Weil ich muss auch zugeben, ich habe das Album, bevor ich das jetzt gehört habe, ich habe das nie auch nur einmal am Stück durchgehört. Ich kenne jeden Song okay. Ich kenne jeden Song da drauf.
Das ist nicht fair.
Mir ist selber aufgefallen, boah, ey, es ist schon geil, aber nach drei Songs nach vier Songs spätestens, musst du eigentlich mal Pause machen. Also musst du irgendwie Wäsche aufhängen oder so.
Danke, ja, das ist
es ist halt wirklich krasser, komplexer Metal, ne? Also und es geht halt richtig auf die 12. Ich habe die halt live gesehen und live ist es halt völliger Irrsinn, weil die bringen das auch live in der Form. Also der Gitarrist hat da mehr Effektgeräte, als es gibt auf der Bühne und spielt da auch mit einer Gitarre mit drei Hälsen, wo er dann irgendwie, es ist komplett.
Tatsächlich drei Hälsen?
Ich weiß.
Es war ein Scherz von mir. Also war echt ein Scherz.
Keine Ahnung. Also er hat auf jeden Fall mindestens Gitarren, ist lange her, aber er hat Gitarren gewechselt ohne Ende. Also das sind halt wirklich einfach krasse, ja, so krasse Musikfrickler halt. Es ist halt wirklich, also ich nenne solche Musik halt immer technisch brillant, im Stil verheerend. Muss man halt mögen.
Beim Durchhören, und ich habe mir jetzt echt keine Mühe gegeben, nochmal zu hören, weil es mich so abgestoßen hat. aber beim Durchhören gab es dann wirklich Momente oder irgendwelche Songs, wo ich gedacht habe, so, wenn die jetzt mal von diesem Klampfigen, diesem Dauerbedienung, dieses, wenn die da mal so ein bisschen runterkommen würden.
Das Wort, was du suchst, ist Griffbrettgewichse.
Griffbrettgewichse, danke schön, das fehlte mir. Wenn die davon runterkommen würden, dann ist da auch irgendwie ein Song drunter und ich könnte das auch tatsächlich wertschätzen irgendwo. Ja, aber, ja. Aber die, das, wenn man, ich, also es, man muss tatsächlich das, wenn man nur noch, also sein Fokus, also vom Höreffekt, wenn man aktiv zuhört, aber nur dieses Gewichse hört, dann ist das nur noch anstrengend. Wenn man aber es schaffen kann, das Gewichse irgendwie zu akzeptieren und durchzudringen bis zum Song, dann denkt man so, okay, das ist gar nicht so verkehrt. Aber diese Momente hatte ich während des Durchlaufs paar Mal, nur ein paar Mal oder so. Und da habe ich gedacht, so, okay, da ist irgendwas. Und
ich kann das halt irgendwie, ich kann diese Art von Musik auch nicht immer, aber ich kann das halt irgendwie in Echtzeit in meinem Kopf auseinanderfrickeln. Kennst du die Band Meshuggah?
Ja, das kenne ich. Ich kenne speziell, glaube ich, einen Song, also wirklich nur einen Song, der Drummer ist schon brutal gut.
Ja, ja. Und es ist aber, halt, also es ist, ja, es ist
halt. Mit Bleed oder irgendwie, keine Ahnung.
Ja, ich weiß gar nicht, ich glaube, du hast kein Album im Glas. Vielleicht kommt einmal, weiß ich gerade nicht. Aber ja, okay. Ja, wenn ihr das, hört euch das Album trotzdem an, dann könnt ihr ja prüfen,
ja, natürlich.
Wer von uns beiden am verrücktesten ist.
Auch das ist subjektiv. Und
genau. Willst du raten, was ich auf der 2 habe?
Ich bleibe immer noch bei dem Underdog und sage Greenleaf.
Nein.
Oh.
Yep.
Geil, krass.
Ja.
Das freut mich.
Ja, also nicht, dass Iggy Pop schlecht wäre, aber es hätte ein anderes Album sein müssen.
Okay, wenn wir jetzt zu Iggy Pop kommen, habe ich aber noch eine Frage, weil ich hatte auch ein bisschen recherchiert und habe mehr rausgefunden über das Album, als ich vorher wusste, weil es gibt mehrere Versionen von dem Album.
Ich habe den Iggy Mix gehört.
Das ist sehr gut, weil das ist der, also glaube ich zumindest, bessere Mix und der einzig wahre Mix. David Bowie, ich habe mal kurz reingehört, der ist scheiße. Aber gut.
Aber ist es wirklich der David Bowie? Warum hat er das gemacht? Hatte der Langeweile?
Ja, folgendes. Die waren gut befreundet und vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ah. Also die waren ja zusammen in Berlin, gingen da ab und du wirst auch auf diversen Aufnahmen von Bowie und von Iggy Pop jeweils Produzenten Credits sehen. Ja. Also es gibt, ich glaube sogar bei China Girl zum Beispiel hat Iggy Pop mitgemischt, etc. Also die haben sich jeweils, wenn man so will, befruchtet. Oh, Entschuldigung.
Ziggy Stardust ist ja auch kein Zufall, hat er.
Ja, und es gibt dann halt so diesen, ich wollte nur kurz abschaffen, es gibt so diesen Film Velvet Goldmine, vielleicht kennst du den, Velvet Goldmine.
Sagt mir nix.
Ist auch ein sehr underground-iger Film, wo unter anderem auch Michael Stipe von R.E.M. auftritt und Placebo tritt auf. Ja, gut, aber dieser Jonathan Rhys Meyers spielt die Hauptrolle als Bowie oder als Bowie und Hugh McGregor spielt Iggy und da wird es relativ eindeutig, zweideutig klar gemacht, dass die wirklich ein sexuelles Verhältnis hatten.
Okay, aber kurze Frage. Der Schauspieler, der Gimli gespielt hat.
Der Tudors-Darsteller. Der heißt der John Rhys Meyers oder John?
Ich will jetzt kurz nachgucken, weil ich.
Guck mal.
Weil ich bin mir jetzt nicht sicher, Jonathan.
Aber von dem hört man aber auch nichts mehr.
Rhys Meyers, ja, du hast recht. der Tudors. Aber jetzt will ich kurz nachgucken, mit wem
ich habe den einmal gesehen und dann habe ich gedacht, okay, also das ist halt auch ein Mythos ob die wirklich mal was hatten oder nicht.
Ja.
Pff. Ist ja auch wurscht eigentlich. Also sollen sie spielen.
Ja, völlig haben. Egal. Es ist völlig egal.
Auf jeden Fall haben die sich gegenseitig aufgenommen und speziell bei diesem Album gab es halt verschiedene Mische, die haben, aber du wirst ja noch einiges darüber erzählen. Ich bin da nicht reinflunkern.
Ach, so viel wird's gar nicht. Ich will jetzt aber kurz echt nachwissen, wie der Schauspieler heißt, an den ich gedacht habe. Boah, wie schwer kann das sein? Ach, dann gehe ich halt auf Letterboxd. Weil ich will wissen.
So ähnlich, das stimmt.
Ja, ich will, dass da wenigstens irgendwie eine phonetische Ähnlichkeit ist, damit ich hier nicht der letzte
Hans bin. Kann das nicht Jonathan Rhys Davis oder irgendwie sowas? Ja, auf jeden Fall der Salah von Indiana Jones,
genau, den meine ich auch. Ich will jetzt wenigstens, dass der so ähnlich heißt. John Rhys Davis, okay, alles klar, gut, kann man verwechseln, alles klar, ich bin nicht so dumm, wie ich dachte. Okay, alles klar. Ich habe nur gedacht, es wäre schon ziemlich lustig, wenn Jonathan Rhys Davis David Bowie spielen würde. So, also, ja, weil, ey, keine Ahnung, Danny DeVito hatte keine Zeit. Okay, ja, kommen wir erstmal zu Iggy Pop, beziehungsweise Iggy Pop und den Stooges.
Genau.
Iggy Pop, geboren als James Newell Osterberg Jr., ist eine lebende Legende des Punkrocks und eine Ikone der Rockmusik. Geboren am 21. April 1947 in Michigan, begann seine Karriere in den späten 1960er Jahren als Frontmann der Band The Stooges. The Stooges, gegründet 1967 in Detroit, waren eine wegweisende Band des Proto-Punk. Zusammen mit Gitarrist Ron Asherton, seinem Bruder, dem Schlagzeuger Scott Asherton und Bassist Dave Alexander schuf Iggy Pop eine ungestüme, energiegeladene Musik, die die Grundlage für das entstehende Punk-Genre legte. Mit Alben wie The Stooges 1969, Funhouse 1970 und Raw Power 1973 etablierten sie ihren rohen, minimalistischen Sound, der von Iggy Pops charismatischer Bühnenpräsenz und provokantem Verhalten unterstützt wurde. Hits wie I Wanna Be Your Dog und Search and Destroy wurden Hymnen einer aufkommenden Subkultur. Die Band hatte jedoch mit persönlichen Problemen und Drogenmissbrauch zu kämpfen, was zu ihrer vorübergehenden Auflösung führte. Iggy Pop setzte seine Solokarriere fort, bevor er 2003 mit den Asherton-Brüdern und anderen Mitgliedern eine Wiedervereinigung von The Stooges erlebte. Obwohl The Stooges nie den kommerziellen Erfolg einiger ihrer Zeitgenossen erreichten, bleibt ihr Einfluss auf die Rockmusik unbestreitbar. Iggy Pop und The Stooges stehen für Rebellion, Unangepasstheit und die unverfälschte Energie des Rock'n'Roll. Ja, zum Album. Das Album heißt Raw Power, ist von Iggy Pop and The Stooges, ist erschienen am 7. Februar 1973, dauert knackige 34 Minuten und 4 Sekunden, ist erschienen bei Columbia Records, wurde aufgenommen in den CBS Studios in London zwischen September und Oktober 1972. Produzenten Iggy Pop und alternativer Mix von David Bowie. Bekannte Tracks Search and Destroy, Gimme Danger und Raw Power. Verkauft hat sich das über 500.000 Exemplare weltweit. Ist gar nicht mal so schlecht. Andererseits wahrscheinlich ist das auch über die Zeit erst so gekommen und war in seiner Zeit gar nicht so erfolgreich. Obwohl es keine bedeutenden kommerziellen Auszeichnungen erhielt, gilt es als einflussreiches Werk und wurde 2003 in die Liste der 500 Greatest Albums of All Time des Rolling Stone Magazines aufgenommen. So, zu meiner Review. Das ist ohne Zweifel eines der einflussreichsten Alben des 20. Jahrhunderts. Zu Recht. Iggy and the Stooges haben mit Raw Power ein Werk geschaffen, das bis heute nachhallt und Generationen von Musikern beeinflusst hat. Ich liebe den Opener Search and Destroy. Er zeigt direkt, wo es lang geht. Der ungestüme, aggressive Sound und Iggys markerschütternde Stimme reißen mich jedes Mal aufs Neue mit. Es ist ein kraftvoller Start, der das Album sofort in die richtige Richtung lenkt. Gimme Danger zieht mich ebenfalls in seinen Bann. Mit seinem düsteren Text über Selbstzerstörung und Selbstsabotage und der melancholisch bedrohlichen Melodie trifft der Song genau den Nerv. Es ist diese emotionale Tiefe und Dunkelheit, die Gimme Danger zu einem der stärksten Tracks auf dem Album macht. Leider fällt der dritte Song ein bisschen ab und wirkt wie relativ austauschbares Punkgegröle. Es fehlt ihm die Intensität und Originalität, fehlt, die die anderen Tracks so stark machen. Der Titeltrack Raw Power hingegen geht wieder gut nach vorne. Mit seiner kraftvollen Energie bringt er das Album zurück in die Spur und zeigt, warum dieses Werk so hoch geschätzt wird. Doch leider hält dieses Qualitätsniveau nicht bis zum Ende an. Einige der späteren Tracks erreichen nicht die gleiche Brillanz und lassen das Album etwas durchhängen. Dieses Hin und Her in der Qualität kostet Iggy den ersten Platz in meinem persönlichen Ranking. Dennoch ist Raw Power ein extrem gutes Album, das man sich unbedingt anhören sollte. Es ist ein ungeschliffenes Juwel, das trotz seiner Schwächen durch seine pure, rohe Energie und Leidenschaft besticht. Iggy und The Stooges haben hier ein Album geschaffen, das einen bleibenden Eindruck hinterlässt und in keiner gut sortierten Plattensammlung fehlen darf.
Cool. Ja. Ja, Search and Destroy ist einfach Macht.
Also, ja, Gimme Danger auch. Also dafür, obwohl Gimme Danger so ruhig ist. Aber ja, also ich finde dann wirklich, also
der dritte Song ist Penetration oder
ich habe schon wieder vergessen
oder es ist keine mehr,
ich auch nicht, aber also Raw Power ist auch noch mal so ein bisschen besser, aber ich finde wirklich auf der zweiten, es ist nicht mal wirklich schlecht, aber es ist einfach mehr vom selben, und da das Album halt sowieso sehr kurz ist, denkt man sich so, ja, also ganz ehrlich, hättet ihr nicht einfach eine 7-Inch rausbringen können? Eine Seite Search and Destroy und die andere Gimme Danger und gut ist. Das ist so,
Alter. Ja, aber was ich halt bemerkenswert finde und du wahrscheinlich auch, ist einfach der Sound. Also
dieser Mix ist
halt einfach so verschwurbelt, verrückt.
Ja, der Sound ist, also ich hab's
total Distortion bis zum geht nicht mehr irgendwie.
Ja, also auch auf der Stimme, was manchmal sehr irritierend ist.
Das stimmt.
Ich hab's ein paar Mal im Auto gehört, weil ich halt auch nicht so viel Zeit hatte, und da ist es immer, ich neige immer ein bisschen dazu, wenn ich es hauptsächlich im Auto gehört habe, da kann man den Sound eigentlich, wenn man ehrlich zu sich ist, gar nicht so gut beurteilen, wenn man jetzt nicht so ein ultra super teures, schalldichte Auto hat, was ich nicht habe. okay. Und ich hab's auch mit Kopfhörern einmal gehört und so. Aber der ist schon gut gemixt, aber dieser Bowie-Mix ist wirklich, es ist so komisch. Also du hast jetzt eben gesagt, der ist scheiße, so weit würde ich nicht mal gehen, aber der hat einfach merkwürdige Schwerpunkte gesetzt. Also der ist halt.
Ja, das meine ich damit. Also ich finde, das gehört halt dreckig.
Und ja.
Es wird halt der Dreck rausgenommen so ein bisschen.
Ja, irgendwie. Ja, das trifft's gut. Ja, ja.
Und das fand ich dann. Also ich weiß nicht, was Bowie damit bezwecken wollte, ob es ihm zu unkommerziell klang. Aber das ist genau das Ding einfach.
Ja.
Punk bis zum Gegner. Aber komischer Punk irgendwie. So weiß ich. So richtig rotzig einfach. Und es hat Unmengen an Künstlern auch beeinflusst. Also was ich weiß, zum Beispiel Henry Rollins hat sich halt Search and Destroy auch auf den Rücken tätowiert. Also wegen Search and Destroy. Ja.
Nebenbei. Ja, es gibt tatsächlich eine, es ist richtig weird, ich will jetzt nochmal nachgucken, bevor ich es falsch sage, aber es gibt, soweit ich mich erinnere, eine Search and Destroy von Skunk Anansie Cover für den Film Sucker Punch.
Das möchte ich hören.
Ich mag den Film, aber der ist auch Quatsch. Also der ist auch ziemlich, der ist komplett hirnrissig.
Ich war da damals im Kino drin.
Ich auch. Hab gedacht
so, okay, da geht's ja auch um Lobotomie und der Film fühlt sich auch so an, ja.
Ja, wobei die Kinofassung, muss man mal sagen, die Kinofassung ist komplett zerschnitten. Also der Director's Cut, der ist so, weiß nicht, 20 Minuten länger oder so, der ist deutlich besser. Also ich meine, der gibt jetzt auch nicht so viel mehr Sinn, aber ein bisschen besser. Und jedenfalls, da ist halt eine wirklich gute Version von Skunk Anansie. Von Search and Destroy von Skunk Anansie.
Also der Soundtrack ist einfach geil von Sucker Punch.
Sucker Punch ist halt eine Ansammlung von extrem geilen Musikvideos mit einer weirden Rahmenhandlung drumherum. Aber wir schweifen ab. Aber jedenfalls, also die Coverversion kann man sich auch mal anhören, die ist auch sehr geil.
Ja.
Okay.
Okay.
Reden wir jetzt über
meine zwei, genau, ja.
Du hast ja jetzt kürzlich erst Our Darkest Days und ich finde Our Darkest Days schon besser als A Place Called Home. Boys It's Fire, es könnte sein, dass dir das teilweise pathetische Hymnenartige manchmal auf den Sack geht.
Greif nicht vor. Nee, komm, ich mach mal, oder?
Was hast du auf der 2? Ja, sag.
Ignite, ich hab Ignite. A Place Called Home.
Ja.
Aus dem Jahr 2000. Ignite ist eine 1992 in Orange County, Kalifornien gegründete Band. Die Gründungsmitglieder waren Basser Brett Rasmussen und Gitarrist Jody Foster. Jody Foster, was? What? Okay. Kurz darauf stießen Sänger Joey Nelson und Klampfer Gavin Oglesby hinzu. Oglesby, ja, ich butsche den Namen. Hart. Egal. Nachdem Drummer Casey Jones zur Band stieß, veröffentlichten sie ihr erstes Demo. Joey verließ die Band kurz vor der ersten Tour und Ignite suchte nach einem neuen Frontmann. Schließlich traf Gavin auf Zoltan Teglas, der sich als talentierter Sänger erwies. Mit Zoltan nahmen sie das 2006er Album Our Darkest Days auf, was ich ja neulich auch noch auf Platz 1 gerankt habe. Seit 2021 ist Eli Santana nun der neue Sänger von Ignite. Mit dem 2022 erschienenen Self-Titled-Album Ignite geht die Kapelle auch dieses Jahr auf Tour. Unter anderem am 8. August in Hannover bei Shea Heinz, so heißt sie, Kaschemme. Und
ich überlege echt hinzufahren, weil ich habe die mit Eli Santana einfach noch nie live gesehen. Aber ja. Hannover ist auch so weit.
Ich wollte einfach mal was anderes erzählen. Beim letzten. Und am 14. August in Aachen, im Musikbunker Aachen. Das ist ja deutlich näher als Hannover.
Guter Hinweis.
Und diverse Festivals, die habe ich jetzt nicht alle aufgelistet, sonst wären wir ja noch morgen dran. Also, ja, kann man sich dann live von der neuen Stimme überzeugen lassen. Oder auch nicht. Mal schauen. Nun zu meiner Kurzrezension. Das wird jetzt ein bisschen kürzer. A Place Called Home ist das dritte Album der Band Ignite aus Orange County, California. Es wurde 2000 über TVT veröffentlicht und bietet 13 energiegeladene Songs, die sich mit sozialkritischen Themen wie Gewalt in der Ehe, Väter, die sich nicht um ihre Kinder kümmern, sinnloser Straßengewalt und Umweltzerstörung auseinandersetzen. Also ziemlich derbes und ernstes Material. Dies merkt man dem Grundton des Albums auch an. Nachdem Our Darkest Days eine Platte voller Hymnen war, die psychologische Themen ansprach, ist dies nun fucking political geworden. Die Melodien, Texte und die wundervolle Stimme des Sängers Zoltan Teglas machen aber auch dieses Album zu einem Highlight. Leider blieb bei mir jedoch nicht so viel Ohrwurm-Material hängen, wie gewünscht und vielleicht auch erwartet. Alles in allem ist A Place Called Home eine grundsolide Platte mit viel Tiefe und viel Fleisch. Man kann sich bei diesen Texten bestimmt mit jedem Hören noch einiges rausziehen. Die düstere Stimmung und die gefühlt musikalische Eintönigkeit des Albums haben aber auch dazu geführt, dass ich eher zum Jungen mit den Schwefelhölzern tendiere. Also, als Songs nehme ich Veteran mit und Run.
Ja. Achso, ja, falls das eben nicht klar wurde von Iggy Pop für die Liste, nehme ich natürlich Search and Destroy und Gimme Danger.
Also. Das wurde, glaube ich, klar. Okay.
Okay. Ja,
also kann man.
Ja, also ich würde tatsächlich, also die drei Alben, ich würde die auch genau so ranken, wie du die gerankt hast. Also
interessant, okay.
Ich liebe Ignite, ich habe die mit Zoltan Teglas auch super oft live gesehen. Ich finde die richtig gut. Ich finde auch den neuen, den Eli Santana von Platte, klingt fantastisch. Klingt anders, aber auch sehr gut und ähnliche Stimmen, also ähnliche Klangfarbe. Also da haben die schon wen gut ausgewählt, auch mit dem Gedanken so, hey, ja, wir werden neue Songs machen, aber wir werden halt schon auch noch live touren. Die Leute wollen die alten Songs hören. Das musst ihr dann drauf haben und da bin ich halt sehr gespannt. Aber ja, ich finde auch, dass Our Darkest Days ist schon das beste Album von Ignite. Also dass danach das vor der Self-Titled, wie hieß denn das?
Ja, da gab's noch was.
Das war auch sehr gut. Keine Ahnung. Aber es ist auch sehr gut. Ist aber nicht im Glas.
Okay.
ja, weil das habe ich, keine Ahnung, ich wollte nicht drei, als ich die Gläser erstmals befüllt habe, wollte ich keine drei Alben von Ignite reintun. Und jetzt beim Auffüllen ist auch Quatsch, das noch mit reinzutun. Weil es ist gut, aber gibt da bessere. Wie auch immer. Und das A Place Called Home, ich finde, das hat halt so einen meiner Lieblingssongs von Ignite, das ist Veteran mit drauf, den finde ich halt sehr geil.
Fand ich auch gut, ja.
Und halt dieses relativ langsame, ich glaube, das ist einfach der Titelsong hier, Lonely Freedom, Where I Come From Place. Ja, ja, das ist das.
Ja, ja, das ist es.
Finde ich halt auch sehr gut. Aber insgesamt ist halt das Our Darkest Days ist einfach das, das ist das Reifere, das Ausgereiftere, das Kompaktere, das ist einfach, ja.
Ja, ich glaube, einfach
in allen. Es ist halt drei, vier Jahre weiter.
Versiertere irgendwie auch.
Genau.
Also wo man mehr musikalisch rausziehen kann und hier kann man vielleicht wirklich aus den Texten mehr ziehen und vielleicht eher so eine Art Album für Fans, ist vielleicht böse gesagt, aber also aus der Stimme kann man immer was holen, weil der hat einfach eine sehr, sehr schöne Stimme, die man immer gerne zuhört.
Ja.
Aber es klingt jetzt ein bisschen blöd, der Vergleich, fällt mir gerade ein, aber so ein bisschen wie das erste Audioslave-Album, das hätte, würde ich jetzt vergleichen mit Our Darkest Days und das zweite, dieses Out of Exile.
Out of Exile, ja, ist auch.
Das würde ich jetzt mit dem vergleichen.
Passt, kann man.
Das
Ja,
hat auch ein paar Momente. Ja, gut, okay.
Ja, dann kommen wir jetzt zu Greenleaf. Bist du sehr überrascht?
Ja, ich bin sehr überrascht. Ich habe das Album nach langer, langer Zeit aber auch nochmal gehört und fand das Material nach wie vor sehr, sehr gut. Also trotzdem dachte ich so, okay, ist natürlich so eine Art David gegen Goliath-Situation.
Ja, es also ist auch eine reine subjektive Bewertung natürlich und das Trails and Passes wird jetzt niemals in 1000 Jahren nicht so bekannt werden wie Raw Power oder Fear, aber mir subjektiv persönlich von den drei Alben hat es mir am besten gefallen. Ich hab's auch einfach am meisten gehört.
Cool.
So, also dann erstmal zur Band selber. Greenleaf ist eine schwedische Stoner-Rock-Band, die 1999 gegründet wurde. Die Band wurde von Tommy Hollapa an der Gitarre, Bent Becke am Bass, Daniel Liden am Schlagzeug und Peter Bergstrand am Gesang ins Leben gerufen. Greenleaf startete als Nebenprojekt der Doom-Metal-Band Dozer, in der Hollapa ebenfalls spielt. Der musikalische Stil von Greenleaf ist Der musikalische Stil von Greenleaf ist stark von Bands wie Black Sabbath, Caius und Fu Manchu beeinflusst und zeichnet sich durch schwere Riffs, groovige Rhythmen und psychedelische Elemente aus. Ihr Debütalbum Revolution Rock erschien 2001 und etablierte die Band schnell in der Stoner-Rock-Szene. Seitdem haben sie mehrere Alben veröffentlicht, darunter Agents of Ahriman 2007, Nest of Vipers 2012 und Trails and Passes 2014, die alle positive Kritiken erhielten. Im Laufe der Jahre hat sich die Besetzung von Greenleaf mehrfach geändert, mit Tommy Hollapa als einzigem konstanten Mitglied. Trotz dieser Veränderungen bleibt die Band für ihre energetischen Live-Auftritte und ihre kontinuierliche Entwicklung innerhalb des Genres bekannt. Ihr Sound hat sich im Laufe der Zeit weiterentwickelt, bleibt aber fest in den Wurzeln des Stoner Rock verwurzelt. Greenleaf ist bis heute aktiv und veröffentlicht regelmäßig neue Musik, die sowohl alte als auch neue Fans begeistert. So, kurz Fakten zum Album. Das Album ist erschienen am 13. Mai 2014, dauert 39 Minuten, ist auf dem Label Small Stone Records erschienen, aufgenommen im Studio Gröndal in Stockholm in Schweden im Jahr 2013. Keine Verkaufszahlen verfügbar, keine bekannten Auszeichnungen verfügbar. Besetzung: Tommy Hollapa an der Gitarre, Arvid Hellagard am Gesang, Johann Rockner am Bass, Sebastian Olsson am Schlagzeug. Das ist so fantastisch. Als Deutscher fällt es einem so einfach, diese schwedischen Namen auszusprechen.
Ja, das stimmt.
Ja, es ist einfach viel, also ich scheitere daran viel seltener als an irgendwie, weiß ich, französischen Namen oder so. So, das nur am Rande. produziert hat das Ganze Karl Daniel Liden. Es ist das erste Album mit Arvid Hellegard als Sänger und ja, einmal zu meiner Review. Mhm. Trails and Passes ist das beste Kaios-Album seit dem Ausstieg von Josh Homme. Oh. Dieses Album ist eine wahre Zeitreise in die 90er Jahre, als Desert Rock seine Blütezeit erlebte. Greenleaf haben es geschafft, die Essenz von Fu Manchu, Karma to Burn oder Clutch einzufangen und dabei gleichzeitig etwas Eigenes zu schaffen. Schon beim ersten Track, Our Mother Ash, war ich hin und weg. Die schweren Riffs und die groovigen Rhythmen erinnern an die staubigen Weiten der Mojave. Arvid Hellegards Stimme bringt eine Intensität mit sich, die einfach packt. Diese Wucht und rohe Energie kombiniert mit einer gewissen skandinavischen Düsternis, wie ich sie von Quälertag oder Katatonia kenne, lässt mich nicht mehr los. Das Album entfaltet seine volle Wirkung besonders in Songs wie Ocean Deep. Das Intro erinnert schwer an Hurricane von Kaios, aber biegt dann völlig anders ab und mündet in psychedelischen Elementen und gehört mit dem hypnotischen Rhythmus zu meinem absoluten Favoriten. Hier zeigt sich die Vielseitigkeit der Band. Sie sind weit mehr als nur eine Hommage an die Desert Rock Helden der 90er. Jeder Track auf Trails and Passes ist durchdrungen von einer kraftvollen Energie, die einen einfach mitreißt. Tommy Hollapas Gitarrenriffs sind intensiv und einprägsam. Die Drums von Sebastian Olsson donnern kraftvoll und der Bass von Johann Rockner sorgt für das notwendige Fundament. Es ist genau diese Mischung aus kraftvollen Instrumenten und der atmosphärischen Düsternis, die das Album so besonders macht. Das dazu. Ich kann das gar nicht so genau in Worte fassen, warum ich das so gut finde, aber es ist wirklich diese Kombination aus, ja, also man denkt erst, ja, okay, es ist jetzt schon, also es ist schon fucking gut bei Kaios geklaut. Mhm. Also man denkt man so, Fu Manchu hört man sofort. Aber irgendwann kommt dann so von hinten rechts aus der tiefsten Ecke der Membran des Lautsprechers, kommt dann halt so eine Düsternis und so ein skandinavische Melancholie, die man halt bei den Amis Kaios und Fu Manchu halt nicht hat. Und das hebt das Ganze irgendwie auf eine höhere Stufe. Also ich fand es halt einfach wirklich geil. Also später kommt noch der Song, wie heißt, ich habe die Tracklist mir jetzt nicht aufgeschrieben, irgendwas Our Drum oder so, irgendwas mit Drum oder this Drum.
Das kann sein. Aber ich finde auch, also ich kann das auch nur bestätigen, dass die in ihren eigenen Stil haben irgendwo, in dem ganzen Genre-Ding. Also natürlich bleiben die dem Genre treu, aber haben die ihren eigenen Stil. Und ich habe auch weniger an die Wüste gedacht, als irgendwie auch, es klingt irgendwie dann doch skandinavisch, ich weiß auch nicht.
Ja, ich meine, der Greenleaf, der Name ist halt auch irgendwie bekannt, aber ich habe irgendwie...
Das ist natürlich klar, das ist sehr, sehr plakativ so, aber...
Ja, eben, aber jetzt muss ich mal kurz, ich will jetzt wissen, wie der Song ist, weil den fand ich halt auch super gut und der hat mich dann halt kurz an Clutch erinnert. Und ich habe auch gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, das ist jetzt sogar ein bisschen so Country-artig, was ist da los?
Wie hieß der? Ja, das stimmt. Da gab es was mit Country, ja, stimmt.
Das ist so, die ganzen bekannten Bands haben hier hunderte Wikipedia-Einträge, von denen gibt's nicht mal einen
Eintrag. Meinst du The Drum? The Drum.
Ja, das heißt, sage ich doch. Drum. The Drum, genau. The Drum, einfach nur The Drum. Ja, okay. Und das war dann halt super geil. Und hört euch Greenleaf an. Also ich würde die auch echt gerne mal live sehen.
Die kommen nach Köln. Die kommen nach Köln.
Cool, wann denn?
Im Oktober. Im Oktober kommen die nach Köln.
Okay. Da muss man mal gucken, ob ich da nicht selber irgendwie auftreten muss.
Club Volta. Mit Slow Mosa. Wer auch immer mit Slow Mosa ist. Ich kenne ihn nicht.
Es ist diese, klingt wie eine schlechte Variante von dem neuen Mad Max Film. Wir machen alles in Zeitlupe.
Slow Mosa. Der 5-Stunden-Film.
Genau. Slow Mosa. A Mad Max Schlaflied. Keine Ahnung, egal. Mein Gehirn, es ist zu warm in diesem Raum, in dem ich das hier aufnehme.
Am 3.10. in Köln. Vielleicht sieht man ja den einen oder anderen Hörer.
Am Tag der Deutschen Einheit, okay.
Der Deutschen Einheit, krass. Ja, mal gucken. Gucken wir mal.
Ja, dann kommen wir jetzt zu Boys Let's Fire.
Kommen wir zu Boys Let's Fire jetzt, genau. Also, Boys Let's Fire mit Boys Let's Fire, oder self-titled, aus dem Jahr 2015. Boys Let's Fire ist eine US-amerikanische Post-Hardcore-Band aus Newark, Delaware. Die Band wurde im Oktober 1994 gegründet und besteht aus den Gitarristen Chet Istvan und Josh Letshaw, dem Sänger Nathan Gray, dem Schlagzeuger Jared Shevelson sowie den Bassisten Chris Rackes und Robert Ehrenbrand. Ihre lyrischen Themen sind politisch geprägt. Boys Let's Fire veröffentlichten ihre ersten Demo-Alben Ende 1994 und Anfang 1995. 1996 brachte die Band ihre erste EP, The Crying, The Screaming, My Voice is Being Born, heraus. Im Jahr 1997 unterzeichneten sie einen Vertrag bei Initial Records und nahmen ihr erstes Album The Day the Sun Went Out auf. 1999 wurde ihr zweites Album After the Eulogy aufgenommen und Boys Let's Fire ging auf Tournee mit Snapcase sowie auf der Vans Warped Tour. Boys Let's Fire veröffentlichte 1999 auch eine Split-EP mit Snapcase sowie das Metallica-Tribut Crush 'Em All Volume 1 mit Shai Hulud für Undecided Records.
Shai Hulud,
wie auch immer. Und ein weiteres mit Coalesce, boah, die sind alles Namen. im Jahr 2000. Ihr ehemaliger Bassist wurde durch Rob Avery ersetzt. Nachdem das Album The Misery Index Notes from the Plague Years im März 2006 veröffentlicht wurde, informierte die Band ihre Fans am 31. Juli 2006 über ihre Auflösung auf ihrer offiziellen Website. Es gab eine Abschiedstournee in Europa. Gitarrist Josh Letshaw verletzte sich jedoch schwer, bevor sie begann. Als Folge spielte die Band diese Shows mit Roadie Chris the Reverend Rackes an der Gitarre, kehrte aber im Mai 2007 nach Europa zurück, um Letshaw die Gelegenheit zu geben, sich von den europäischen Fans zu verabschieden. Mit dem simplen Boys Let's Fire betitelten Album kamen die Jungs urplötzlich im Jahr 2015 zurück. Es bleibt dennoch ihr bisher letztes Album.
Das ist so nicht ganz richtig. Also es ist das bisher letzte Album, aber das Album, mit dem sie zurückkehren, war While a Nation Sleeps oder so. Genau, While a Nation Sleeps 2013.
Okay, ist das ein anderes Album?
Ja. Das kam und...
Okay.
Ja.
Ach, dann habe ich falsch recherchiert. Sorry an der Stelle.
Ansonsten alles absolut soweit korrekt, ja. Nur dass sozusagen das Rückkehralbum, also das ist das halt nicht. Ne? Also es ist halt das ist nicht das Reunion-Album.
Okay, das ist das Nachalbum nach dem Rückkehralbum.
Genau.
Okay, dann habe ich das falsch auf dem. Okay, oh, sorry. Dann noch ein Funfact zur Band. Die Band änderte in ihrer Karriere bisher mehrfach die Schreibweise ihres Bandnamens von Boy Sets Fire über, also ist schwer zu sagen, aber also groß geschrieben Boy, dann gleich, also dann nochmal Sets Fire zusammengepackt, ohne Blanks dazwischen, also genau. Zu Boy Sets Fire alles in einem durch klein. Dann 2003 lautet die Schreibweise auf dem Albumcover auch Boy Sets Fire, allerdings alles in groß.
Caps.
Der Name ist an den Roman The Boy Who Set the Fire von Mohammed Mrabet. Boah, ich habe heute einen Namen. Krass. Angelehnt und bedeutet übersetzt der Junge, der das Feuer legte. Gut, ja. Wer hätte das gedacht? Gut, also zum Album. Von den ersten Klängen von Savage Blood an ist es klar, das geht hier ziemlich nach vorne. Aber dann ist da auch noch ein ganz klarer Sinn für Melodien. Dieser ist umso mehr im Refrain zu spüren. Leise Parts wechseln sich mit Lauten wunderbar ab. Es ist eine helle Freude. Die Songs fließen auch noch herrlicherweise ineinander. Einer der billigsten Kunstgriffe, die bei mir aber immer zünden. Dieser Fluss erzeugt einen Sog, der einen glatt die Zeit vergessen lässt. Auf der Plusseite sei auch zu sehen, dass das selbstbetitelte Album eine relativ große Bandbreite an Emotionen und Spielweisen aufzeigt. Leider führt einen das als Hörer aber auch manches Mal in waschechte Cringe-Momente. Im Song Ordinary Lives zum Beispiel wird der Refrain gefühlt so oft wie in jedem Schlager aus dem ZDF-Fernsehgarten wiederholt. Ist halt übelst eingängig und eine Band will auch ihre Familien ernähren. Aber auch Torches to Paradise trieft leider so voller Pathos, dass er locker auf dem Soundtrack von Top Gun, spreche hier natürlich vom 80s-Klassiker, Platz gefunden hätte. Er kommt nur halt Jahrzehnte zu spät. Hand aufs Herz, lieben wir nicht alle die Danger Zone? Dann an anderer Stelle wird wieder so übertrieben geschrien, dass man glatt meinen könnte, der Sänger Nathan Gray schämt sich für seine schlageresken Eskapaden. Alles in allem ist das Album viel zahmer, als es den ersten Anschein hat. Es ist nicht wie die Schlange auf dem Cover, die sich bekanntlich selbst in den Schwanz gebissen hat. Es ist eher wie ein Hund, der nur spielen will und garantiert nicht beißt. Wenn man sich auf Boys That Fire einlässt, dann könnte man glatt dieses Album adoptieren. Es gibt auch Fötchen und schlabbert einem das Gesicht ab. Das klingt wie ein Verriss, ist es aber nicht. Ich mochte das Album, es ist wirklich kurzweilig. Ich sag mal so, mit allen drei Alben hatte ich so ein bisschen meine Probleme. Vielleicht hat man das auch rausgehört. Aber ich fand das jetzt wirklich am vielseitigsten, und auch wenn es ein paar Momente gibt, wo ich denke so, okay, das überrascht mich jetzt gerade so ein bisschen, dieses, dass es sehr eingängig ist und dann wieder total schrammelig und rotzig.
Ja, das ist halt das Geile. Also das finde ich halt.
Das ist halt so Indie-mäßig, so, das ist so alles so in die Waagschale werfen, alles. Aber das macht's geil, das stimmt, das stimme ich dir zu. Also bei mir also kommt.
Ja, also ich finde, Boys That Fire sind halt eine der Hardcore-Bands, die halt wirklich sehr, sehr viel Melodie in ihrer ganzen Brachialität reinbringen.
Absolut.
Das liegt natürlich daran, dass Nathan Gray auch so singen kann. Und es ist auch nicht so, dass man jetzt sagt, so ja, auf ihre alten Tage werden die mal alt und biedern sich jetzt so ein bisschen an und sind auch nicht mehr die Jüngsten. Nee, das war schon immer so. Also auch auf den ersten Alben gab's immer ein, zwei Balladen. Empire könntest du vielleicht sogar kennen, so wenn du es hörst. My Life in the Knife Trade. Und das die Self-Title, finde ich, ist halt wirklich so der das Beste aus allem, was die so über die Jahre angesammelt haben. Also unter den Fans ist das gar nicht mal so beliebt, das Album. Also es gibt kein Album von Boys That Fire, wo irgendwie die Fans sagen, so ja, das ist scheiße, so hör das nicht. Also das gibt es tatsächlich nicht. Aber eigentlich die meisten einigen sich so auf After Theology oder das, wie heißt es nochmal, das Tomorrow Come Today. Also so After Theology und Tomorrow Come Today sind so die, wo die meisten Leute sagen, das sind die besten. After Theology finde ich auch ziemlich geil. Aber wie gesagt, das Boys That Fire, das hat halt einfach, genau wie du sagst, hat halt diese Hymnen, die einen so reinziehen. Und also One Match ist wirklich, es ist so ein fucking guter Song.
Ja, das
also,
stimmt.
Also, wie das so langsam
ist anfängt. Ist das nicht auf meiner, also ich nehme jetzt mal die Songs. Ja, genau, Songs. Der Opener Savage Blood fand ich richtig gut. Cutting Room Floor, das ist, glaube ich, sogar Track 2 schon direkt. Und Fall from Grace fand ich gut. Das ist auch, auch so ein bisschen, ja, hymnenmäßig, aber ich fand's gut.
Ja, ja, also ich finde halt erstaunlich, wie lang das Album auch ist. Und es halt einem trotzdem irgendwie nicht auf die Nerven geht.
Es fühlt sich nicht so an.
Also, er freut mich, dass es dir tatsächlich gefallen hat. Also, ich hatte...
Von Protesti habe ich nie was gehört. Von der Existenz dieser Band nie was gehört. Ignite kannte ich auch bis vor kurzem gar nicht. Aber Boys That Fire habe ich immer wieder auf irgendwelchen Plakaten, Festivals irgendwo gehört. Aber halt auch noch nie gehört. Und deswegen danke...
dafür. Live auch richtig geil. Also ich habe die auch schon 2-3 Mal gesehen. Er ist auch super. Also die sind richtig gut. Ich meine, die sind jetzt auch mittlerweile alle, die gehen bestimmt alle, die sind auf ihren, in ihren 50ern vielleicht.
Ja,
also,
gut, das ist, da
aber, ja, ist merkt halt
man
so,
auch, dass, ne, man älter wird, leider. Das merke ich auch.
Aber. Ja, ja. Das, also hier, da hat's ja auch kurz erwähnt, dass der Gitarrist sich so schwer verletzt hat.
Ja, das
hat
eine
richtig krasse Geschichte. Der ist vom Baugerüst gefallen.
Ja, ja, mit Genickbruch und solchen Geschichten, ne?
Ey, viel zu krass. Also ja, richtig krass. Ja. Und dann vor allem auch noch hier USA, ne? Hier Gesundheitssystem, ja, also sie haben jetzt die Option, also wir können sie wieder gesund machen, aber dann sind sie halt für den Rest ihres Lebens verschuldet. Also möchten sie vielleicht sterben? Das ist die haben dann halt auch wirklich, die haben im Prinzip das die sind praktisch wiedergekommen, damit nochmal Geld reinkommt, dass der Typ gesund gemacht wird. Also völlig
irre. Ja, weil sonst ist er faktisch bankrott und oder irgendwo.
Ja, ist ja einfach so. Also
naja.
Die, und auch wenn, wie du sagst, so Boys That Fire kanntest du schon, ist ein Name und auch international erfolgreich, aber halt trotzdem halt noch immer in der Nische. Also wenn du halt so eine,
ja, absolut.
Das ist halt so, und das ist ja auch eine ganze Band, ne? Da sind 5-6 Leute, die kriegen natürlich ihre Royalties, aber die müssen ja, also ist halt immer eine Sache, so ob du einfach nur irgendwie die Miete weiterzahlen musst oder ein mittlerer 6-stelliger Betrag auf dich kommt, weil du eine ultra komplizierte Operation in Wirbelnähe machen lassen musst, damit du nicht irgendwie ab dem Hals abgelähmt bist oder so ein Scheiß, ne? Das ist halt viel zu krass.
Das ist schon heftig. Ja.
Ich finde die super. Also freut mich, dass es dir gefallen hat.
Ja schon.
Okay.
Gut. Ja, Gläser.
So. Genau. Ich habe schon mein Glas in der Hand.
Ja, ich habe es auch.
Du hast als letzter vorgestellt, dann ziehe ich mal als erstes.
Hm?
Ich bin gespannt.
Ich auch sehr.
Fowls, Holy Fire.
Oh ja.
Sagt mir gar nichts. Was ist das?
Ja, das ist.
Also genre-technisch, was ist das?
Ja, Alternative Rock, würde ich sagen, ja.
Okay, ich bin gespannt. Ja. So, was hast du?
Foo Fighters, The Color and the Shape, mal wieder ein Klassiker.
Sehr gut.
Okay.
Magst du nicht so?
Oder ich liebe das Album. Oft
tot gehört? Okay, ich dachte schon.
Aber, weiß ich, komme wohl was Besseres.
So, was habe ich hier?
Aber lang nicht mehr gehört.
The Smith, The Queen is Dead.
Okay, da ist er wieder.
Ja, aber da hatte der Mann ja noch Verstand.
Richtig, genau.
Okay, was hast du noch?
Okay, jetzt kommt wieder. Hoha, du musst anziehen. Nickelback, okay. Silver Side Up.
Ich meine das todernst. Die ersten 3 Alben von Nickelback sind absolut solider, gut, schön hörbarer Post-Grunge. Das ist nicht besser oder schlechter als alles, was Pearl Jam gemacht hat.
Ich lasse mich jetzt gar nicht beeinflussen von deiner Meinung.
Das ist einfach, also dieses Nickelback-Bashe, das ist halt, it's cool to hate, aber
nee, ohne Scheiß. Ich gehe da jetzt einfach mal. Ich gehe da mal unvoreingenommen rein.
Also ey, klar, die letzten...
Wie immer, ich gehe da immer
die letzten 10 Alben oder was sie gemacht haben, das ist halt, ja, das ist halt Pop-Rock, ne? Das ist halt scheiße. Aber ich stehe dazu. Eagles, Hotel California.
Okay.
Die bekackten Eagles.
Nicht die auf Death Metal.
Nee, aber hier ist doch bei Lebowski, wird doch aus dem Taxi geworfen, weil er die Eagles scheiße
findet. Stimmt. Ja, genau.
Kacken Eagles.
Dann habe ich noch Machine Head mit The Blackening.
Oh, sehr gut. Ich glaube, du wirst es hassen, aber das ist ein fantastisches Album.
Ich hatte doch schon mal Metal. Machine Head, ne? Ich fand das, glaube ich, gar nicht so schlecht. Also, ich meine, du hast...
Machine Head?
Oder?
Ich habe jetzt auf dem Computer, mit dem wir gerade aufnehmen, habe ich die Excel nicht.
Ja, wir hatten jetzt schon so viele Alben.
Ja, ey, jeder von uns hatte schon über 100 Alben. Also es ist nicht wenig. Ja, okay. Ja, dann war das die Ziehung für die nächste Folge. Also ich habe Bock. Also ich glaube, also du hast auf jeden Fall gute Alben gezogen. Okay. Ich habe ein bisschen Angst vor Smith. Aber ja, wir werden sehen.
Oh, Eagles. Das ist auch lustig teilweise.
Ja, ich glaube, aber das ist gut. Ich glaube, ich kann dann viele, ich werde mal Voice Samples aus Lebowski raussuchen, weil er regt sich ja mehrfach über die Eagles auf. Gucken, dass ich hier reinhaue. Okay, ja, dann vielen Dank wie immer für die Aufmerksamkeit bis hierhin. Folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Threads, folgt uns nicht auf der Straße.
Ja.
Und ja, das war's soweit von mir. Markus, möchtest du noch was ergänzen?
Ja, schreibt uns auch mal Kommentare, das finde ich auch mal ganz schick.
Super.
Ja, was ihr verbessern würdet nach all diesen Folgen.
ja. Es wird Folgen haben.
Absolut, also wir hören euch. Definitiv.
Alles klar. Okay, dann.
Bis dann.
Tschüss. Ciao.